Also ich sollte erst erzählen von meinem Namen. Woher kommt denn das her? Rocco. Rocco Antonio Panepinto. Rocco ist ein richtiger Mafia-Name. Keine Angst. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das hat mich verändert. Nee, aber meine Familie kommt ursprünglich aus Sizilien. Meine Mutter ist ausgewandert als junges Mädchen in Amerika, bei den Niagara-Fällen, zu dieser, in die Stadt Buffalo umgezogen. Und dann, die italienische Viertel, bin ich geboren, ne? Rocco. Und ja, durch Gottes Gnade bin auch neugeboren, durch Jesus Christus. Und jetzt bin ich hier heute in Deutschland als Gemeindegründer. Ja, wir haben etwas gehört von Arthur, von der Endzeit und die Zeichen, die da sind. Und ja, wir wissen nicht die Zeit. Wir sollen trotzdem immer in Erwartung leben. Es gibt ein Zeichen, das ziemlich einzigartig ist. Die Bibel sagt, bevor das Ende kommt, muss Israel wieder in ihr Land kommen, nach einer langen Zeit der Verwüstung und weg sein. Und wenn die wiederkommen, das ist ein Zeichen, das wir jetzt haben. Und ja, was sollen wir denn tun? Er hat gesagt, wir müssen aufpassen vor Betrüger. Ich versuche die Wahrheit hier zu reden, ich werde nicht betrügen. Aber es steht in Lukas 21 noch etwas. Jesus hat gesagt, wenn du diese Sachen siehst, was sollst du tun? Stücken, in der Ecke sich verstecken. Nein, steht da, richtet euch auf. Sei präsent, schaut hinauf in Erwartung, wenn ein Erlöser kommt. Und ich hoffe, dass wir das tun, nicht verstecken. Jetzt ist die Zeit, euch aufzurichten, zu dem Herrn zu schauen und sagen, Jesus, du kommst zurück. In der Zwischenzeit, ich möchte deinen Willen erfüllen, deinen Auftrag erfüllen. Und so, wir wollen darüber sprechen, über den Himmel, ja, uns aufrichten. Oh ja, das ist schon da, gut. Ja, ich muss mich hier neu lernen, wie das funktioniert. Also der Himmel, das ist wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Unendlich. Und ich soll das in der Predigt halten. Das ist mit meinen vergänglichen Worten, ne, das ist vollkommen unmöglich. Man kann es nicht umfangreich behandeln. Von unserer Position, von unserer Perspektive. Es ist einfach unfassbar. Und wenn ich es zusammenfassen könnte mit meinen Worten, dann wird es in ein paar Jahren langweilig oben, oder? Weil es muss alle Erwartungen übertreffen. Gedanken, dass wir können es niemals uns vorstellen. Und so, ich werde versuchen, aber eine grobe Übersicht zu geben, einige Eigenschaften. Ich hoffe, dass ihr nachher sagen könnt, okay, ich kann mir besser vorstellen, was da ist. Die Bibel sagt uns eigentlich, wir sollen uns da danach ausrichten. Und da, hier. Ja, Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Es sagte, wir sollen in Verbindung mit dem Himmel leben. Wir sollen verstehen, was da ist, auch wenn wir es nicht ganz erfassen können, aber mindestens sagen, boah, ich bin bald zu Hause in der Zwischenzeit. Etwas wunderbar wartet auf mich und in der Zwischenzeit möchte ich Gottes Willen tun. Es steht hier, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, und sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So, was er hier sagt, wir sollen in Verbindung schon jetzt mit der Ewigkeit leben. Nicht nur sagen, ich bin gerettet und eines Tages fängt das ewige Leben an. Nein, er sagte, wir sollen schon jetzt uns da ausrichten, in Verbindung, in Zusammenhang der Ewigkeit leben. Sogar im gleich vor der Kolosserbrief in Philippa, Kapitel 3, er gibt hier eine Rüge, er rügt Gläubigen, weil sie das nicht getan haben. Na, Gläubigen kann ich sagen, vielleicht Leute, die nicht richtig gläubig waren auch. Steht hier, diese Menschen, deren Gott ist ihr Bauch und deren Ehre in ihre Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Irdisch gesinnt, ich lebe nur auf dieser Ebene und ich schaue nicht weiter. Er sagte, das ist nicht in Ordnung, denn unser Bürgerrecht ist in dem Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, in Erwartung vor dem Leben. So, nicht irdisch gesinnt sein. Natürlich, wir leben hier, wir sollen wirklich hier präsent sein, aber unser Herzen soll auf die Ewigkeit ausgerichtet sein. Wir sollen sehen, dieses kleine Stück hier auf Erden, dieses kurze Leben hat ewige Bedeutung. Und ich möchte es sinnvoll gestalten, aber das Beste kommt noch. diese Einstellung zu haben. Und leider viele Christen leben nur auf dieser Ebene, irdisch gesinnt. Und er sagt, wir sollen unseren Blick da ausrichten. Heißt das aber, ja, sind auf das, was droben ist, dass wir immer so leben sollen, immer schauen im Himmel, immer schauen im Himmel, wann kommst du endlich, Jesus, und vernachlässigen, was hier ist? Nein, denke an die ersten Jünger. Jesus ist in den Himmel gefahren, und was haben die gemacht? Und die standen da. Und dann, Gott müsste zwei Engel schicken, und die sagen, hey, ihr Männer von Galiläa, warum steht er da und schaut im Himmel die ganze Zeit? Mach, was er gesagt hat. In Vers 8, er sagt, geht hin in alle Welt, zu allen Nationen und Völker. Mach, was er gesagt hat, nicht einfach in den Himmel schauen. Und es gibt manche Christen, die sagen, der Herr Jesus kommt bald, und die versuchen es zu berechnen, und die konzentrieren und gucken immer in der Luft. Und Gott möchte uns einen Schubs geben und sagt, nee, nimm dieses Leben wahr, gestaltet sinnvoll im Blick auf die Erde, im Sinn. Aber ihr sollt das tun, was er für uns, ja, uns seinen Auftrag erfüllen. Es gibt sogar eine Stelle, habe ich da hingeschrieben? Nee, habe ich nicht geschrieben, aber steht in Matthäus 24, Vers 46. Jesus sagte, glückselig ist der Knecht, der seinen Herrn findet beim Tun. Nicht glückselig ist der Knecht, der in den Himmel schaut. Er findet ihn beim in der Luft schauen. Glückselig ist der Knecht, der beim Tun ist, wenn er kommt, seinen Willen, seinen Auftrag erfüllt. Und ich möchte es so sagen, weil viele haben diesen Eindruck, ja, aber wenn jemand wirklich auf den Himmel wartet, sinnt auf das, was oben ist, so sehr an den Himmel glaubt, dann wird diese Erde, dieses Leben auf Erde nicht so ernst nehmen. Der wird alles so liegen lassen und nicht ernst nehmen. Das stimmt nicht. Aus meiner persönlichen Erfahrung und meine Beobachtungen, Menschen, die wirklich die Ewigkeit im Sinn haben, sehen, dieses Leben ist ein kleines Stück von etwas viel Größeres, sehr wichtig, weil hier werden die Weichen gestellt. Wer diesen Blick hat, die leben dieses Leben sinnvoller. Und wisst ihr warum? Weil sie sagen, was sie hier tun, hat ewige Bedeutung. Ne? Und viele Menschen, die sagen, na, ich lebe für die Hier und Jetzt. Das Leben ist nur ein Rasen in ein schwarzes Loch, ins Nichts. Ne? Wir sagen auf Englisch, die sagen hier in Deutsch Sackgasse, in Amerika sagen wir Dead End, das heißt Tod, Ende. Und viele leben nach diesem Motto. Die oftmals verschwenden ihr Leben. Ich habe ein Poster, wir leben in der Stadt Jena, sehr atheistisch geprägt, wir versuchen Atheisten wirklich zum Nachdenken anzuregen. Und ich habe dieses Schild, ne, das ist eins, das ich in letzter Zeit gern benutze. Du kannst mit Geschwindigkeit nicht wettmachen, was dir an Richtung fehlt. Und manchmal gehe ich in die Stadt, ich zeige es Leute oder mal beim Büchertisch und das kommt gut an. Ne? Menschen lesen das und ich sage, was hältst du davon? Du kannst mit Geschwindigkeit nicht wettmachen. Ja, schön. Das stimmt, ja, das ist richtig. Und dann frage ich, aha, was ist deine Richtung? Wie führt dein Leben hin? Und dann fangen die an, irgendwie zu stottern und verlegen und keine Ahnung. Aha, dann haben wir ein Gespräch, ne? Können darüber sprechen. Aber viele Menschen leben nach diesem Motto. Frage nicht, ob die Richtung stimmt, ob es richtig oder falsch ist. Wir leben zu kurz dafür, einfach zu fragen, was ist gut und falsch und so weiter. Pack, was du kannst. Zeit ist kurz. Pack an, was du kannst und frage nicht, wo es hinführt. Es gab sogar einige Rockstars, da gibt es einen Spruch obendrauf, die nach diesem Motto gelebt haben, zum Beispiel Kurt Cobain oder Jimi Hendrix, viel bekannte Leute. Sie lebten nach diesem Motto, lebe schnell, liebe hart, sterbe jung. Und die sind sehr tragisch gestorben. Warum? Weil die haben nicht nach der Richtung gefragt, nur Gas geben, schneller. Aber Menschen, die sagen, ich möchte nicht nur schnell leben, ich möchte die richtige Richtung haben. Und das finden wir allein bei Gott. Wer kann uns aber sagen, wo diese Reise, ich meine definitiv sagen kann, wo diese Reise hinführt? Nur einer, der vom Himmel kommt und kann uns das sagen. Eine Sache muss ich auch am Anfang sehr klar machen. Wann fängt das ewige Leben an? Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, wenn ich sterbe, dann fängt das ewige Leben an. Ich sage, nee, eigentlich nicht. Wir müssen diese Verständnis habe. Steht in Johannes 5, Vers 24, Jesus sagte, wer an mich glaubt, an mich glaubt und zu mir kommt, ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen, hat ewiges Leben. Hat, es steht nicht da, wird eines Tages nach dem Tod ewiges Leben haben. Das ewige Leben fängt an, wenn wir unser Leben Jesus Christus geben. In dem Moment, natürlich, wir sind noch sterblich und alles, aber wir sollen schon jetzt in Zusammenhang mit der Ewigkeit leben. Wir müssen zwar einen kleinen Umzug machen, wir müssen umziehen halten, an etwas Ewigkeit-taugliches, das kommt nach der Auferstehung, aber das ewige Leben fängt jetzt an. Und auch in 1. Johannes 5, Vers 13, er schreibt, diese Sachen habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, nicht haben werdet, habt. Es fängt schon jetzt an und es wird nur besser. Diese Grundlage muss da stehen, manche Christen verstehen es nicht. Die denken, naja, eines Tages kommt das ewige Leben, es fängt schon jetzt an. Aber wer kann uns hundertprozentig sagen, was da passiert? Ich meine, es gibt viele Religionen, Religionsführer, die versuchen, das irgendwie auszumalen. Wir arbeiten mit Muslimen. Wir haben viele Ex-Muslimen bei uns in der Gemeinde, Menschen, die Jesus gekommen sind. Und die kennen die Vorstellung aus dem Islam. Und die fragen mich oft, was passiert im Himmel? Mohammed hat gesagt, wenn du wirklich ein guter Muslim bist, du kriegst 70 Huris. Das heißt, so Frauen, um sich zu befriedigen eine ganze Ewigkeit. Und ja, dann fließen Flüsse von Wein, was hier verboten ist, da fließt es. Und die haben diese Vorstellung. Man merkt, diese Vorstellung, die Menschen machen, von unserer Perspektive aus, sind nur eine Projektion von was wir hier kennen, in dem Himmel und auf so Übergröße gemacht. Das ist, was die Menschen machen. Einfach, wir nehmen, wie Mohammed, hier ist eine kleine Harem, da ist eine große Harem. So läuft es. Aber wer kann uns hundertprozentig sagen, was nach dem Tod passiert, was im Himmel ist? Einer, der vom Himmel kommt, in die Welt gekommen ist und uns gesagt hat, und dann der gestorben auferstanden ist, der bestätigt, ich weiß, was es ist, und ich habe Macht über Leben und Tod. Das hat Jesus sogar selber gesagt in Johannes Kapitel 3, Verse 12 und 13. Jesus macht es klar, nur ich kann euch hundertprozentig sagen, was da ist. Keine andere kann das tun. Und er sagte hier, ja, muss es hier blättern, ja. 3, 12 und 13. Er sagt, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Er ist der Einzige, der definitiv hundertprozentig sagen kann, was im Himmel abläuft. Natürlich ist es, was da abläuft, wir können es niemandem Worte fassen. Aber ein paar Sachen, einige Sachen hat er in der Bibel geoffenbart. Er hat auch einige von seinen Jüngern und Aposteln, die also kurze Besichtigung vom Himmel gegeben. Und die haben auch davon geschrieben. Einer von denen war der Apostel Paulus. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9. Ah, das habe ich auch vergessen. Warum kann Jesus definitiv sagen, was kommt? Die Ergebnisse. Das Grab von Konfuzius ist besetzt. Das Grab von Mohammed ist besetzt. Das Grab von Buddha ist besetzt. Das Grab von Jesus ist leer. Kein anderer kann sowas nachmachen. Deswegen können wir sicher sein. Auf alle Fälle, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, der Apostel Paulus bekommt eine Besichtigung, er beschreibt es später vom Himmel, und hier ist, was er schreibt vom Himmel. Sondern, wie geschrieben steht, wie kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihm lieben. Was will er damit sagen? Er war im Himmel und sagt, man kann es nicht erfassen. Ich kann es nicht in menschliche Worte beschreiben. Wenn ich das tun könnte, dann würde es nicht ewiges Leben heißen, sondern ewige Langeweile, oder? Oh, das erste Bundesliga spielt für 10.000 Jahren. Ja, na gut, 10.000 Jahren, dann wird es genug Fußball. Bares und Rares, ich liebe diese Serie, ne? Aber nach 5.000 Jahren wird es auch langweilig. Verstehst du? Alles, was hier auf Erden ist, was wir kennen, was wir beschreiben könnten, wird verblassen. Es wird fade werden. Und deswegen sagt er, hey, was im Himmel ist, kann man wirklich nicht beschreiben. Das ist gut so. Weil manche haben die Idee, kannst du mir sagen, was für eine Tapete gibt es da oben? Und was für ein Teppich ist da? Und wie sehen die Parks aus? Er sagte, wenn ich es beschreiben könnte, es würde die Ewigkeit nicht ausfüllen können. Und deswegen gibt es nicht so solche genaue Beschreibungen. Ja. Da gucke ich. Ja, so. Was ist aber da los? Ich meine, Frage, wie weit ist der Himmel überhaupt? Na, da ich springe über diese Sachen. Ich muss mal auf eine Notiz immer schauen. Der Apostel Paulus hat geschrieben, was wir hier kennen, ist nur ein Schemenhaft, was auf uns zu warten. In 2. Korinther Kapitel 12, er beschreibt sehr genau, was er erlebt hatte. Auch, wie gesagt, er kann es nicht in Worte fassen, aber er beschreibt von seinem Besuch in dem Himmel, seine Besichtigung vom Himmel. Und er schreibt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob in Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb der Leib, weiß ich auch nicht, Gott weiß es, dieser Mensch wurde in den Himmel entrückt. Und ich weiß nicht, ob es ein Leib oder was war. Auf alle Fälle, er war im Himmel und dass er im Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte. Unfassbare Sachen da. Er beschreibt eine Erfahrung. Er wurde im Himmel entrückt. Und er mag das in dritte Person, weil er nicht angeben wollte. Er wollte sich nicht profilieren. Ich kenne einen Mann, der wurde im Himmel entrückt. Aber später mag das klar, es war er. Ne? Und es war unfassbar, was da war. Ich wurde entrückt in den dritten Himmel, das heißt der ewige, der Himmel Gottes, der Wohnort Gottes. Nicht in unsere Atmosphäre, in den Wolken, nicht in den Weltraum, sondern in den Himmel Gottes. Ich wurde dort entrückt und das liefen Sachen da, die für uns unfassbar waren. Frage, wie weit entfernt ist der Himmel? Ich meine, jetzt... Wir haben große Teleskops und Raumsonden, alles. Wir wissen, das Universum ist riesig groß. Wie weit ist es entfernt? Weil wir können unsere Atmosphäre sehen, da gibt es die Raumfähre. Ein bisschen weiter raus, dann haben wir den Weltraum, die Planeten und die Sterne, Galaxien. Aber wo ist der Himmel? Wie weit ist das entfernt? Die Bibel sagt uns nicht weit. Es steht in Apostelgeschichte 17, Gott ist nicht weit von uns. Sogar, wir kennen diese Geschichte in Apostelgeschichte 7, der erste Märtyr, Stephanus. Stephanus wird zu Tode gesteinigt, aber kurz davor, er ist da, die waren stinkesauer auf ihm, die wollten ihn steinigen. Und dann sagt er, schaut ihm auf und sagt, ich sehe den Himmel geöffnet, ich kann es sehen. Und ich sehe Jesus zum Rechten des Vaters, es war in Sichtweite. Himmel ist nicht weit. Es ist nur in einer anderen Dimension. Aber es ist nicht weit, dass wir das verstehen. Vielleicht ein Beispiel, ich wollte es eins bringen, ein Bild. Sagen wir, du nimmst ein Bild. Hier ist ein Familienbild. Na, und das sind Leute, die sind da drin, so eine fröhliche Feier zusammen. Ein Bild ist zweidimensional. Höhe, Breite, Tiefe nicht. Na, Höhe und Breite. Sagen wir, man könnte leben in zwei Dimensionen. Und diese Personen in diesem Bild können miteinander reden, miteinander auseinandersetzen und Sachen erleben, auf zwei Dimensionen nur. Und wir sind in drei Dimensionen, wir haben Tiefe. Wir können ganz nahe kommen, wir sehen sie, aber die können uns nicht sehen. Die können uns nicht wahrnehmen, weil das eine andere Dimension ist. Und so ist es auch mit uns. Wir leben jetzt im Moment in drei Dimensionen, Höhe, Breite, Tiefe, auch Zeit ist noch eine vierte Dimension. Gott hat viel mehr Dimensionen. Himmel ist viel mehr Dimensionen. Und deswegen, Gott kann uns nah sein, aber ohne auf uns alleine gestellt, wir können ihn nicht erreichen. Wir können nicht sehen, ihn wahrhaben. Er muss uns die Möglichkeit machen, geben. So, Gott ist nicht weit, sein Reich ist nicht weit, sogar in Sichtweite, wenn er es zu uns öffnet. Es ist nur, wir können diese Dimension auf uns alleine gestellt nicht wahrnehmen. So, der Himmel ist nicht weit. Ja, wisst ihr, das haben die Gegner von Jesus nicht verstanden und die haben darüber gespottet. Es gab eine Gruppe, hieß die Sadduzäer. Und die Sadduzäer haben immer darüber gespottet, die haben diese griechische Gedankengut übernommen, mit dem Tod ist es aus, wir reisen in eine Sackgasse, isst, trink und sei fröhlich, morgen sind wir tot. Und die haben es übernommen. Und sie haben irgendwie eine Trickfrage gehabt, die sie gern benutzt haben, um die Pharisäer lächerlich zu machen. Ja? Okay, was läuft im Himmel ab? Und die haben diesem Beispiel gegeben in Lukas 20. Es sagte, wir haben zum Beispiel, hier ist ein Mann, der 7 Brüder. Und der älteste Bruder heiratet eine Frau, aber er stirbt kinderlos. Und nach jüdischem Gesetz war es so, wenn der Bruder stirbt und die Frau kinderlos war, soll sein nächsten Bruder sie nehmen und Kinder zeugen zu seinem Namen, dass seine Linie weitergeht. Aber der zweite ist gestorben. Und dann der dritte nimmt sie. Und der dritte stirbt. Und der vierte. Und alle 7 nehmen ihn. Das ist wirklich eine ganz konstruierte, unrealistische Geschichte. Aber die haben es versucht, so kompliziert wie möglich zu machen und die Pharisäer fertig zu machen. Und er sagte, und alle 7 sterben, keine Kind, und sie stirbt auch. Und dann kommen sie im Himmel, keiner hat ein Kind. Wessen Frau würde sein? Ne? Wer wird mit dieser Frau in der Ewigkeit verheiratet sein? Haha. Und die Pharisäer, die waren baff. Keine Antwort, wir können nie eine Antwort geben. Aber diesmal haben sie nicht mit etwas gerechnet. Hier ist Jesus, der da war. Er weiß, was im Himmel abläuft. Und er kann Antwort geben. Und in Lukas Kapitel 20, er gibt hier eine Antwort. Es sagte, Er sagt zuletzt, aber ja, die Frau ist gestorben, alles. In Vers 33, in der Auferstehung, nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn alles muss laufen wie hier auf Erden, oder? Viele denken, alle die Uhren ticken wie hier auf Erden. Und Jesus sagte zu ihnen, weil er Welt da war, er sagte, die Söhne dieser Welt heiraten in dieser Zeit und werden verheiratet werden. Der aber, der für die würdig gefunden wird, für die Ewigkeit, Himmel, jener Welt teilhaftig zu sein, wird die Auferstehung aus den Toten, die heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Heiraten ist eine wunderbare Sache, Ehe ist eine tolle Sache. Und einige können denken, warum keine Ehe im Himmel? Weil Gott etwas viel Besseres für uns hat. Weit überlegen. Ehe ist hier, weil wir es unvollständig sind. Männer und Frauen sollen sich ausgleichen. Wir haben unsere Stärken und Schwächen, wir sollen uns vollständiger machen. Aber wenn wir vollständig sind, vollkommen, brauchen wir es nicht mehr. Ich habe mal gehört, eine Frau, sie hat einen Pastor gefragt, wird es keine Ehen im Himmel geben, das wird schrecklich. Und er sagte, wenn es nichts Besseres gibt, na klar wird es Ehe geben, aber es wird etwas Besseres geben. Und das ist, was geschehen wird. Gott hat etwas Besseres. Und das wird wie ein Kinderspielzeug. Wir werden sagen, das war schön, aber jetzt ist etwas Besseres. Ja. Dann aber was wird hundertprozentig im Himmel geben? Worüber können wir sicher sein? Man kann es nicht ausführlich, detailliert beschreiben, aber in Matthäus 25, 21b, 23b, Jesus erzählt ein Gleichnis und er sagt immer am Schluss: Der Herr sprach zu seinem Knecht, geht ein in die Freude deines Herrn. Geht ein in die Freude deines Herrn. Wir haben gesagt, wenn es etwas ist, das wir auf Erde beschreiben könnten, es wird schnell langweilig. Aber er sagte, geht in die Freude unseres Herrn Gott. Der ewige Gott hat immer Freude. Es wird nie langweilig. Etwas, was im Himmel ist, mag der ewige Gott in aller Ewigkeit Freude. Und er sagt, das ist, was im Himmel auf uns wartet. Unvorstellbar. Gott sei Dank, dass es unvorstellbar ist. Deswegen wird es so schön sein. Nächste Frage. Wo werden wir dann wohnen, wenn wir dahin kommen? Ich weiß, einige hier, Zum Beispiel Arthur baut dann sein Haus und baut ein Haus und es endet nicht mehr. Aber wie wird es im Himmel sein? Werden wir einfach in den Himmel gehen und dann wie Obdachlosen auf die goldenen Straßen liegen und betteln und sagen, bin froh, dass ich hier bin? Oder wie so ein armer Bettler da sein? Nein, Jesus schrieb, sagte in Johannes Kapitel 14, Verse 1 bis 3, ich gehe weg, aber fürchte euch nicht. Ich möchte euch getrost sagen, ich gehe in den Himmel, ich mache Orte für euch. Ich werde Wohnungen für euch bereiten im Hause meines Vaters. Wow, wo werden die sein? Nicht wie hier, ne? So, es wird unvorstellbar sein. Er beschreibt nicht, was es ist, wie die Ausstattung sein wird, wie die Klos sind, alles nicht wichtig. Aber wir werden nicht wie Obdachlosen, unwillkommene Bettler da behandeln und sagen, oh, gut, ich bin froh, dass ich hier bin, bloß nichts anfassen. Gott sagt, du wirst zu Hause sein. Das wird eine ewige Heimat sein. Und diese Sehnsucht nach Heimat hier auf der Erde, hier wird es nie gesättigt. Viele von euch kennen das. Früher war Heimat Kasachstan. Alles verlassen. Wir arbeiten mit Flüchtlingen, alles verlassen. Das ist die Tatsache auf Erde. Wir sind nur Durchreisende. Nichts kann uns wirklich diese Sehnsucht nach Heimat völlig erfüllen. Nur Himmel. Und das ist, was Jesus macht. Er bereitet uns Wohnungen im Hause seines Vaters. Ja. Oh, habe ich was falsch gemacht? Ah, da ist es, ja, okay. Ja, also das ist schön. Er bereitet alles vor und alles. Es gibt nur ein Problem. Gott bereitet uns gute Sachen, ewige Heimat und alles Mögliche. Aber in unser jetziger Zustand, wenn wir jetzt, wie wir jetzt sind, im Himmel gehen, es wird ewiger Frust sein. Wisst ihr was? Wir sind so begrenzt. Und wenn wir in unser jetziger Zustand im Himmel gehen würden, wir würden staunen, überwältigt sein, ständig überwältigt, nicht viel erfassen können. Wir würden wie im Halbschlaf sein und immer frustriert. Ich merke die Namen nicht. Kennt ihr das, ihr Männer? Deswegen heiraten wir oft. Deswegen ist wichtig, Ehe auf der Erde. Weil die Männer sagen, ich kenne den Stimmen. Frau, wer war denn das? Sag mir den Namen. Oder wie viele Männer müssen das machen? Ich muss zugeben, ich mag das. Wir ergänzen einander. Aber im Himmel, wir werden vollkommen sein. Wir werden es nicht mehr vergessen. Wir werden voll dabei sein. Und das steht in 1. Korinther Kapitel 13. Er schreibt von der Liebe und dann schreibt der Apostel Paulus, von der Verwandlung. Gott bereitet uns nicht nur Wohnungen im Himmel, er bereitet uns auf den Himmel. Er wird uns ewigkeitstauglich machen, dass unser Körper unsterblich ist, dass unser Gesinn, dass wir es erfassen können. Weil wenn das nicht passiert, wir werden nur frustriert sein die ganze Zeit. Wir gehen im Himmel. Es steht hier in 1. Korinther 13, ab Vers 9. Er schreibt hier, denn wir erkennen nur stückweise jetzt, nur Stücke, kleine Stücke. Für die Erde okay, aber nur Stücke. Und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird dann das stückweise weggetan. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Kennt ihr das, ihr Männer hier, ne? Kleine Kind? Oh, ich habe irgendwie ein Hot Wheels, so Spielwagen, das ist das Beste. Ich kann nicht ohne mein Hot Wheels leben, mein Auto. Wie viele von euch hängen noch dran? Ich sage, nee, ich habe ein richtiges Auto jetzt. Ne? Ein richtiges, mit Fahren, mit Motoren, alles. Hot Wheels interessiert mich nicht mehr. Und Paulus sagt, so ist es auch. Ich war einmal ein Kind, ich dachte wie ein Kind. Aber eines Tages, wir werden das Kind hier beiseite tun und sagen, wow, etwas viel Größeres, Besseres. Wir werden ewigkeitstauglich sein. Und Sachen merken wie nie zuvor. Und es steht sogar danach, denn wir sehen jetzt, mittels eines Spiegels, unklar alles, verschwommen. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und hier kommt es, hör mal gut zu. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Wie ich, von wem erkannt? Von Gott. Ihr werdet mehr Sachen auffassen können wie Gott. Nicht nur die Oberfläche sehen, die Hintergründe sehen, die Vorgeschichte, die Motiven, alles auf einen Blick. Das können wir jetzt nicht tun. Und nur so werden wir uns so glücklich im Himmel sein. Wir werden die Sachen aufnehmen können, besser damit umgehen. Tolle Sache. Ja. Sachen nehmen in ihrer Fülle, einfach verstehen. Ich muss mal gucken, was. Oh ja, ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier Computertypen sind. Meine Frau kann es nicht verstehen, aber Männer wahrscheinlich schon mehr. Als ich angefangen habe mit Computer, gab es die 8-Bit-System. Die Prozessoren waren sehr schwach, nicht leistungsfähig. 8-Bit-System. Und wisst ihr, könnt ihr noch erinnern, wie die älter sind, wie das war? Es war ein blauer Bildschirm und nur Buchstaben und du gibst Befehle. Es war ziemlich einfach. Dann kam es 16-Bit. Grafik, einfach Grafik, aber ein bisschen einfacher. Maus und alles schön. Da kam der 32-Bit. Wow, mehr farbig und mehr, viel mehr. Und jetzt ist 64-Bit. Wow, du kannst super Sachen machen. Viel mehr ausdrücken, viel mehr Informationen. Der Prozessor ist viel leistungsfähiger. Ja, stell dir vor, ihr würdet ein Dokument zusammenstellen mit der 64-Bit-Computer. Ein super Dokument, Grafik und so verschiedene Textarten, alles. Und dann würdet ihr diese Datei digital in diese 8-Bit-System-Computer reintun. Schwacher Prozessor, 8-Bit-Programm. Was würde passieren? Wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder wenn, es wird nur ein paar Buchstaben und dann alle möglichen Zahlen, ihr würdet es überhaupt nicht verstehen. Es kann es nicht verstehen, es kann es nicht bearbeiten, es kann es nicht wiedergeben, nicht erfassen. Wir sind jetzt in 8-Bit-System-Stellung jetzt. Sehr unvollständig, nur oberflächlich, nur sehr begrenzt, eher eingeschränkt. Aber eines Tages im Himmel, wir werden... Ich weiß nicht, was für ein Bitsystem. Prozessoren haben, die ewigkeitstauglich sind. Wir werden sagen, ich kann viel mehr verstehen und wahrnehmen. Ich kann alle Namen merken. Wow. Und nicht nur das. Ja, ich merke all die Namen. Das passiert mir sehr oft. Ich gehe durch die Stadt und einer begrüßt mich. Vielleicht habe ich von Jesus erzählt. Wer war denn das? Das ist schwer für mich. Aber wir werden alle Namen kennen. Und nicht nur die Leute um uns herum. Wir haben eine Ewigkeit da. Wer wird auch da sein? Alle Generationen. Hey, Noah ist da. Hey, Noah, ich habe von dir gelesen. Du bist da. Wie war es bei dem Bau des Schiffs? Kann man es mir ein bisschen ins Ende, könnt ihr davon erzählen und wirklich verarbeiten? Oder Abraham, wie war es da mit deinem Sohn, der Opferung? Mose, und durch den Roten Meer laufen. Erzähl mir, wie das war. Ich habe nur davon gelesen, stückweise. Und du wirst mit diesen Leuten unterhalten können. Alle und es erfassen und behalten, das ist Himmel, Leute. Das ist, was auf uns wartet. Ganz anderer Prozessor. Und nicht nur da, mit den Engeln auch sogar reden. Ich habe mein Zeugnis erzählt da bei den Männertreffen. Ich glaube, Gott hat mich, mein Leben, ich war da kurz vor der Entscheidung und habe gesagt, das will ich, aber ich möchte warten ein bisschen Zeit. Erst Vollgas sündigen, ja, Gas geben. Und dann will ich zu Gott kommen und dann bin ich fast zweimal in einer Woche gestorben und Gott hat eingegriffen. Waschechte Wunder. Wenn ich im Himmel bin, ganz ehrlich, ich würde sagen, wer war der Engel da? Wer hat mein Auto gehalten, dass es nicht über die Klippe gefahren ist? Wer war das? Ich möchte mit dir reden. Erzähl mal, wie war das? Das ist, was im Himmel ablaufen wird. Heute unvorstellbar. Ja, das steht in 2. Petrus 3, Vers 13. Alles, was vergänglich ist, wird aufgelöst werden und er wird alles neu machen. Neue Himmel, neue Erde, Dankeschön. Neue Himmel, neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Das kennen wir noch nicht, im Moment nicht. Vor allem jetzt in unserer jetzigen Welt. Israel, Türkei, Erdbeben, Diktaturen, Ukraine, Russland, alles Mögliche. Aber wir werden da sein, wo Gerechtigkeit wohnt. Und dann in Offenbarung, ja, Römer 8 steht da, das Vergängliche wird vorbeigehen, das Seufzen wird vorbei sein. Ob ich das erzählen kann, ich weiß nicht, wie Zeit, wann habe ich angefangen? Erzähl mal. Den Tag, bevor ich hergefahren bin, habe ich eine Beerdigung gehalten, so eine Abschiedsfeier von einem lieben Bruder. Und das passt sehr gut zu dieser 1. Korinther 13. Hieß Bernd. Bernd war ein ganz Vollgas lebender Kerl. Ne? Käse getan, viele Menschen verletzt, Schrammen überall hingebracht, hat viele schlimme Sachen gemacht. und ist zu Jesus gekommen. Und er war so eifrig für den Herrn. Er kam in unsere Gemeinde so fröhlich. Er war einer von den Begrüßern unserer Gemeinde. Und ich sage, ich habe noch nie so einen Begrüßer gesehen. So freundlich, so glücklich. Leute kamen, die haben es nie vergessen. Bernd, ne? Hallo, froh, dass du da bist. Namen genannt. Oh, der war so ein Exemplar, super Exemplar von Begrüßer. Und sehr freundlich und alles. Vor 3 Jahren fing er an mit Demenz, Alzheimer-Krankheit. Es wurde immer schlimmer. Und dann, er konnte nicht mehr Namen erinnern, was ihn so glücklich gemacht hat. Und er war fix und fertig. Und ich kann mich noch erinnern, er kam zu mir einmal vom Gottesdienst, ich war am Laptop etwas gemacht, und er kommt zu mir in Tränen und er sagt, Rocco, ich kann nicht den Namen mehr merken, kann ich die Begrüßung nicht mehr so richtig machen. Und das merke ich auch nicht. Ich bin so fertig, ich kann kaum meine Gedanken sammeln, beten fällt mir schwer. Was soll ich denn machen? Wie soll ich ihn trösten? Ich habe ihm 2 Stellen gegeben. Das war eine, erste war 2. Korinther 4, Vers 16. Und da steht, auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Bernd, der äußere Mensch wird aufgerieben. Ich bete für dich, der Herr wird dich innerlich aufrichten. Er wird dich erneuern. Und die 2. Stelle war diese 1. Korinther 13. Und Bernd, eines Tages wirst du erkennen, wie du erkannt worden bist. Bis jetzt, was du kanntest, war nichts. Du willst alles erfassen können, nie vergessen und Dimensionen wahrnehmen, die du nicht vorher für möglich gehalten hast. Und das hat ihm schon etwas Trost gegeben. In den letzten Wochen war es sehr schlimm. Alle Namen vergessen, konnte nicht mal sprechen, konnte nur in seinem Bett liegen und oftmals nur apathisch, teilnahmslos da. Dumpf. Es war sehr schwer. Für seine Frau und natürlich für ihn auch. Ne? Aber es gab eine Ausnahme in dieser Zeit, bis zum Ende. Meine Frau und seine Frau sind oftmals zu ihm gegangen in ein Pflegeheim, liegt da teilnahmslos, stumpf und haben begonnen, Anbetungslieder zu spielen, Loblieder. Bert hat gern Loblieder, Anbetungslieder gesungen. Und die haben die manchmal abgespielt, oftmals gesungen. Schlicht und einfach. Und wisst ihr, was geschehen ist? Dung, leuchtet. Gelächelt. Und so einfach die Hände geschüttelt, war so glücklich. Und die haben gemerkt, der äußere Mensch bei ihm war so aufgerieben. Aber der innere Mensch wurde trotzdem von Gott berührt und erneuert. Und letzten Donnerstag haben wir, letzten Donnerstag haben wir seine Heimgang gehabt und gesagt, auf Wiedersehen, Bernd. Aber Bernd ist bestimmt jetzt im Himmel, er freut sich, jetzt ist er jetzt, ich weiß nicht wie viel, 64 Bit oder noch mehr, ne? Ganz fit und er kann alles wahrnehmen. Er freut sich so sehr. Und ich freue mich auch darauf, ihn zu sehen. Ganz zum Schluss, ach ja, den muss ich auch überspringen. Offenbarung 21, die Beschreibung. Gott macht Himmel neu, alles, und es beschreibt es, ich würde es nicht lesen, es dauert zu lang, aber er macht neue Himmel, da wird keine Tränen mehr, aber wird das zentrale Punkt hier, es steht da, und ich sah der Hauptstadt Gottes auf die neue Erde kommen. Mit anderen Worten, Himmel wird auf Erde kommen. Es wird keinen Unterschied, Trennung zwischen Himmel und Erde mehr geben, wie jetzt. Ne? Ich bin hier und Himmel ist woanders, unerreichbar. Nein, Himmel wird auf Erde sein, Gott wird da sein, wir werden Zugang zu seiner ganzen Schöpfung überall. Und was werden wir tun, ewig? Däumchen drehen, ne? Es steht ja, wir werden in Offenbarung 22, Vers 5, wir werden mit ihm regieren. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht, Gott sei Dank. Wir werden mit ihm verwalten. Er hat Aufgaben für uns. Es wird nicht langweilig. Ich schließe jetzt ab mit dieser Philipper Kapitel 1. Es gilt für Bernd, der jetzt zum Herrn gegangen ist. Es gilt für uns auch. Wenn wir diese ersten Worte sagen können, wir können den Rest auch sagen. Philipper 1, 21. Denn mein Leben, das Leben ist für mich Christus. Und das Sterben, deswegen ein Gewinn. Wer sagen kann, Christus ist mein Leben, der kann sagen, und Sterben ist ein Gewinn. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und dieses Leben ist viel wertvoller geworden, sehr, sehr gut geworden. Aber es wird nur besser. Weit besser. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses Leben ist gut und es wird nur besser. Es gibt keinen falschen Weg. Es wird nur besser. Christus ist mein Leben, sterben wird ein Gewinn sein. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet, dass für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich möchte weiterhin Gott dienen, aber ich werde aber von beiden Seiten bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Ich möchte lieber nach Hause gehen, weil das weit besser ist. Wenn du sagen kannst, Christus ist mein Leben, dieser auferstandene Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, ist mein Leben, dann kannst du sagen, und wenn ich sterbe, es wird noch besser. Es gibt keinen falschen Weg. Dieses Leben wird sinnvoller und das Beste kommt noch. Ich hoffe, dass wir alle das sagen können. Wenn du es nicht sagen kannst, dann wende es sich an ihn, der den Tod überwunden hat, Jesus Christus. Gut, ich möchte zum Abschluss beten. Könnt ihr aufstehen. Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns in deine Nähe haben möchtest. Du wirst uns nicht einfach Zugang für dein Reich gehen und dann wie Bettler behandeln, unwillkommen, sondern wir sind willkommen. Du willst, dass wir bei dir zu Hause sind. Diese Trennungen werden für ein für alle Mal weggemacht und wir werden mit dir über Regierung regieren. Ich kann mir nicht vorstellen, was das alles bedeutet. Wir können es nicht erfassen. Danke dir, dass du uns etwas Unfassbares für uns bereitet hast, Herr, und nicht nur das, dass du uns bereiten wirst, damit wir es genießen können, dass wir es erfassen können, damit wir darin wandeln können. Danke für diese Hoffnung. Herr, hilfe uns, unseren Blick, unsere Gesinnung auf Ewiges auszurichten, auf den Himmel. Und hilf uns, im Zusammenhang mit dem Himmel zu leben. Und in der Zwischenzeit, Herr, wir wollen solche sein, die du beim Tun findest, in deinen Auftrag erfüllen hier auf Erden. Danke dir, Herr. Amen.